Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich natürlich, dass mitten in den Ferien so viele Leute trotzdem zum Gottesdienst kommen. Natürlich freue ich mich auch für alle, die jetzt im Urlaub sind. Es bedeutet ja immer, dass wenn man hier ist, dass dann offensichtlich keine Urlaubszeit ist. Eigentlich hatte ich jetzt gehofft, dass wir schon den Bibeltext sehen. Ich hatte das Thema heute überschrieben mit zwischen Gott und Welt. Unsere Berufung zum Priesterdienst geht also ein bisschen in eine andere Richtung als die Steine. Und ich lese den Text vor, aber ich würde Sie bitten, dazu aufzustehen, einfach zur Ehre Gottes, weil der Text ist einfach uns von Gott geschenkt. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause, unserer heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistige Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er ein Stein, den die Bauleute verworfen haben, und der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, die ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Soweit zum Text. Amen. Vielen Dank. Die erste Folie, hatten Sie ja schon gesehen, hatte ich überschrieben und mit die Sprengkraft des Textes. Und ich hatte einen Kommentar gefunden zu diesem Text, und er sagt: Es gibt wohl neben der Bergpredigt keinen biblischen Text, der die Kultur des Zusammenlebens in den unterschiedlichen Zeiten nachhaltiger verändert hat als dieser Text aus dem ersten Petrusbrief. Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Vers. Wir hatten heute Morgen uns ja schon gefreut, dass wir das Wort Gottes lesen können. Und ich glaube, die meisten von uns haben schon gespürt, dass Texte der Bibel uns persönlich unser Leben verändern können. Hier geht's mit diesem Text geht's weit darüber hinaus, weil dieser Text hat tatsächlich die Gesellschaft und Kultur im späten Mittelalter komplett auf den Kopf gestellt. Und das habe ich jetzt aus dem Buch von Inder genommen, das ich vor kurzem gelesen habe und das mich sehr beeindruckt hat. Ich kann es auch sagen, das heißt das Buch der Mitte. Ich weiß nicht, wer schon davon gehört hat. Michal Mangalwadi, er ist Philosoph, Sozialreformer und auch Theologe in Indien. Und er hält gute Predigten zumindest. Und er sieht von außen auf das Christentum und sagt, dass auch heute noch er diesen Text als Kern der modernen Gesellschaft sieht. Der Text, den wir hier vor uns haben, war für Martin Luther der Schlüsseltext. Luther hatte beim Studium der Heiligen Schrift, im Römerbrief, das ist ein anderer Text, erkannt, dass die Barmherzigkeit Gottes voraussetzungslos und umsonst ist. Umsonst, weil eben die Gnade nicht zu bezahlen ist und auch nicht mit Leistung und Geld aufgewogen werden kann. Mit der Bibelübersetzung, die dann plötzlich, nachdem Luther die Bibel übersetzt hat ins Deutsche, für jeder Mann und jede Frau zugänglich war, verstanden werden konnte, war plötzlich, und da passiert was ganz Zentrales, das in dem Text grundlegend erwähnt wird, war plötzlich die Deutungshoheit der bis dahin allmächtigen römischen Kirche, die nur diese Schriften an das Volk gab, welche die Zensur passiert hatte, in Frage gestellt. Plötzlich konnten die Menschen selbst lesen, sich ein Bild vom Text machen und darüber reden. Plötzlich, nachdem die Bibel einfach vorlag, wurde Bildung zu einer wesentlichen Säule. Es hat eine Rolle gespielt, ob man lesen kann oder nicht, weil dadurch konnte jeder, unabhängig davon, ob er zur Kirche ging, ob der Priester ihm das sagen wollte oder nicht, erfahren, wie man die Gnade Gottes erlangen kann. Und die Menschen, die erstmals die Gelegenheit hatten, das verschlossene Buch, die Heilige Schrift, mit eigenen Augen zu lesen, machten sich plötzlich bewusst, dass es sich lohnte, wirklich lesen und schreiben zu können. Der bis dahin weitgehend herrschende Analphabetismus schloss Menschen bis dahin aus der Debatte um die neue Beziehung zwischen Gott und Mensch, von der wir hier lesen, aus. Und eben Vishal Mangalwadi beschreibt in seinem Buch sehr eindrücklich, wie dieses zum Kreativitätsschub quer über die, in der damaligen Bevölkerung führte. Plötzlich haben Menschen angefangen, Lieder zu schreiben, Theaterstücke zu machen, sie haben sogar Spottverse und Karikaturen gegen den Papst gemacht. Und Luther, ob das ein Vor- oder Nachteil war, selbst klagte, dass er nicht mehr nachkäme mit dem Schreiben. Und er hat so viel geschrieben, dass er praktisch pro Woche hat er irgendwie ein Buch rausgegeben. Und ob wirklich alles ganz so lesenswert ist, das ist da eben die Frage, wenn man so viel und so schnell schreiben muss. Aber es war ein Grundgedanke, der die Druckmaschinen damals in Bewegung brachte. Nicht die Druckmedien, wie uns das so immer in der Geschichte erzählt wird, waren der Motor für die Reformation, sondern ein wichtiger neuer Gedanke: allein durch Gnade ist der Mensch gerechtfertigt. Mit der Botschaft vom barmherzigen Gott wurde plötzlich der Blick frei auf die Welt, ohne Vorleistung, bedingungslos spricht Gott dem Leben eines jeden Menschen die Lebensberechtigung zu. Jeder Mensch, und das ist jetzt unglaublich wichtig, damals wurde es plötzlich klar, jeder Mensch hat Wert und Würde. Sein Leben hat Sinn und Bedeutung, einfach weil er ein Mensch ist. Daran zu glauben, mit dem Blick auf Jesus Christus, macht den Christenmenschen frei, auch im Hinblick auf die Welt. Und das ist ganz wichtig. Mir ist das erst klar geworden, als ich von dem Vishal Mangalwadi dieses Buch gelesen habe, dass wir alle glauben, dass alle gleich sind, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat, dass wir vor Gott alle gleich sind. Das ist ein Gedanke, der ist nicht selbstverständlich. Im Hinduismus ist das sogar, das stellt den Hinduismus komplett auf den Kopf. Die fragen gar nicht, warum ist der andere weniger wert. Es ist völlig selbst natürlich, dass es Kasten gibt. Es ist völlig natürlich, dass es die Brahmanen gibt und die anderen, die Unberührbaren. Niemand fragt es. Wenn du sagst, nein, das ist nicht so, sondern alle sind gleich, dann ist das komplett anders. Und damals, als sie im Mittelalter, war das wahrscheinlich ganz ähnlich, dass es Sonnenkönige gab in Frankreich, entspringen natürlich dem genau gleichen Gedanken, nicht alle Menschen sind gleich, nicht jedes Leben ist gleich wichtig, sondern Menschen sind eben einfach unterschiedlich geboren und dadurch sind sie einfach anders. Und Luther hat aus diesem Text dann einen theologischen Begriff abgeleitet, nämlich den Begriff des Priestertums aller Gläubigen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und so hat Martin Luther in seiner damals sehr programmatischen Schrift, also 3 Jahre nach Anschlag der Thesen in Wittenberg 1520, geschrieben: Wer getauft ist, hinein in diese königliche Priesterschaft, gehört in die christliche Gemeinde, in der es, und man höre genau hin, in der es kein Oben und kein Unten mehr gibt. Es gibt keine Glieder, die würdiger wären als die anderen. Keine Glieder, deren Handlungen und Worte mehr wert wären als die anderen. Die Gaben sind unterschiedlich verteilt und die Funktionen, da schon. Aber die Unterschiede in Gaben und Funktionen erlauben keine Befehlshierarchie oder eine Hierarchie der Gottesnähe. Da gibt es keinen Priester, der Gott näher steht als irgendein anderer und besser vermitteln kann oder irgendwas besser machen kann. Das gibt es einfach nicht mehr. Hier ist auch ausgedrückt natürlich, dass alle Christen durch Glaube und Taufen unmittelbaren Zugang zum göttlichen Heil haben, ohne auf priesterliche Vermittlung angewiesen zu sein. Und somit war der vorliegende Text im späten Mittelalter Ausgangspunkt von einer revolutionären Erneuerung, sowohl im geistlichen als auch im sozialen und kulturellen Bereich. Und wahrscheinlich, und ich, nachdem ich das gelesen habe, war mir das völlig klar, und ich weiß nicht, warum ich das im Geschichtsunterricht nicht gelernt hatte, wahrscheinlich war es auch der Ausgang der Demokratie in Europa. Und der ganz wichtige Punkt dabei ist, dass hier dieser Text uns sagt, dass wir alle gleich sind, bedeutet nicht, dass wir völlig unabhängig sind, sondern, und das haben wir jetzt auch im dank dir schon gehört, auferbaut auf Jesus Christus die Grundlage, der Maßstab ist von allem, was passiert. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Einzelne denkt, naja, ich bin jetzt Gott nahe, ich bin selbst Priester und weiß ich was alles und deshalb gibt es Demokratie, deshalb können wir alle mitbestimmen, sondern es bleibt hier dieser Grundstein, dieser Eckstein, der gelegt ist, auf dem sich diese Gedanken aufbauen. Leider ist dieser Neuanfang, wie wir alle wissen, komplett damals gescheitert. Es gab eine Katastrophe. Europa versank tatsächlich, man könnte sagen, im Blut der Konfessionskriege und die Bevölkerung im 30-jährigen Krieg wurde gedrittelt. Und ich hatte gelesen, zu viele hatten durch den Gedanken, dass Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung im Himmel und auf Erden umsonst sind, zu viel zu verlieren. Dass anderen das Heil umsonst zusteht und die Macht über sie zu herrschen verloren geht, löst immer Neid aus. Gut, also das war meine einfache Einleitung zu diesem Text, weil ich habe wenig Geschichten immer. Mir fällt es immer schwer, Geschichten zu machen. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme eine ganz alte Geschichte und zeige, warum dieser Text so wichtig ist. Wenn wir jetzt konkret in unseren Text schauen, dann lesen wir diesen Text im ersten Petrusbrief und die Zeit, in die dieser Text spricht, die war eine sehr schwierige Zeit. Das war eine Zeit, in der Christen in Kleinasien nicht in der Mehrheit waren, sondern eine bedrückte und beargwöhnte Minderheit, die immer noch ihren Platz in der Gesellschaft suchte, ähnlich wie die Juden, aber tatsächlich die nicht wirklich nicht fand. Und wenn wir in 1. Petrus 1, Vers 1 und 2 lesen, also die Einleitung zu dem Text, werden die Gemeinden in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien als auserwählte Fremdlinge, die Gott, der Vater, ausersehen hat, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi angeredet. Der Brief ist geschrieben an Christinnen und Christen, die sich fremd fühlen in der Welt, in der sie leben. Oder, und das passiert bei uns auch häufig, denen die Welt, in der sie leben, durch die Begegnung mit Christus und seiner freimachenden Botschaft vom Tod des Todes fremd geworden ist. Er schreibt an Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft fühlen, versprengt und vielleicht sogar so wie die Christen, die dort aktuell noch in dieser Gegend leben. Das sind kleine Gemeinden und häufig getrauen sie sich in der Türkei gar nicht wirklich in die Öffentlichkeit und sind froh, wenn sie gerade so toleriert werden. Christen waren zum Zeitpunkt, als der Brief verfasst wurde, vom damals herrschenden Kaiserkult nicht ausgenommen. Das heißt, sie sollten den Kaiser anbeten. Und wie die Juden büßten sie für die Weigerung, dem Kaiserbild Opfer zu bringen, mit dem Ausschluss aus der damaligen Gesellschaft. Und das hat was mit Mauerbau zu tun. Wir alle wissen, dass es in der ehemaligen DDR nicht einfach war, sich zu Christus zu bekennen. Und ich kenne noch einige und viele, die, wenn sie sich zu Christus bekannt hatten, genau wie die Christen damals, ihre Position und ihre Posten verloren. Und wer vielleicht mal Zeit hatte oder so, das Buch von Theo Lehmann zu lesen über seine Zeit in der DDR. Und ich hatte ihn jetzt vor ein paar Wochen getroffen. Es war einfach unglaublich, was für eine Gnade es für ihn war, dass er Theologie studieren konnte. Man wollte ihn eigentlich nicht studieren lassen. Man wollte nicht, dass er zum Gymnasium geht, weil er Christ war. Aber gut, er sagt, Gott wollte es und deshalb ist es passiert. Es sind ganz komische Sachen passiert, die haben Fehler gemacht, sie wollten ihn ausschließen, aber er durfte trotzdem studieren. Aber andere und leider seine drei Kinder durften kein Abitur machen, durften nicht studieren und durften nichts machen. Das hängt ihnen natürlich jetzt noch nach 40 oder mehr Jahren.
Und genauso war es bei den Christen damals. Der Preis war wirklich hoch, zur christlichen Gemeinde zu gehören. Ausgeschlossen aus dem öffentlichen Leben, Verzicht auf wichtige Positionen in der Gesellschaft, Verzicht natürlich auf Beamtenjobs. Alles, was einen zur Beteiligung am Kaiserkult zwingen konnte, war für die christlichen Gemeinden natürlich zu meiden. Und die aktuelle Theologie, wenn ich das richtig verstanden habe und nachgelesen habe, ist sich weitgehend einig, dass dieser Brief, den wir hier gelesen haben, auch dieser Text, am Vorabend der ersten großen Christenverfolgung gestanden. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Dieser Text ist für uns alle ein unglaublich wichtiger Text, genauso wie für die Christen damals. Nämlich, er hebt uns in eine ganz neue Stellung. Durch den Brief sollten die Empfänger wissen, wer sie sind. Dieses Wissen um ihre eigene Stellung, und da gehe ich jetzt einfach nochmal zurück, damit Sie es nochmal anschauen können, soll sie trösten mit einem tiefen Vertrauen auf Jesus Christus. Und damit ist der gesamte Petrusbrief eigentlich ein Trostbrief für die bedrückten Gemeinden und gleichzeitig aber auch ein Brief, der die Liebe Christi wie kein anderer Brief weitergibt an die Mitchristen. Aber wenn wir diesen Text, insbesondere 1. Petrus 2, 9, lesen, dann hört sich dieser Text natürlich politisch inkorrekt an. Wer kann schon sagen, ich bin was Besonderes? Dieser Text ist viel zu elitär. Wenn wir jetzt sagen würden, und wenn ich das jetzt sage, dann lese ich nur diesen Text vor, ich sage nichts anderes. Ihr seid herausgehoben. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid das Volk des Eigentums. Ihr seid diejenigen, die durch Christus, den Hohepriester, der für euch gestorben ist, nun direkt Zugang zu Gott habt. Das hört sich natürlich schon sehr, sehr elitär an. Und mit der Zusammenstellung dieser alles aus dem Alten Testament, also insbesondere Hosea und dem Psalmen genommenen Ehrenprädikaten wie auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges Volk, Volk des Eigentums, spricht der Brief den kleinasiatischen Gemeinden und uns allen, die wir Nachfolger von Christus sind, ein ganz neues Standesbewusstsein zu, das uns aber in die Lage versetzen soll, auch unter schwierigen Bedingungen, vielleicht auch als Ausgegrenzte teilweise, gewissermaßen als Fremde in dieser Welt zu leben und dennoch dieser Welt positiv zu begegnen. Und darüber wollen wir einfach heute reden. Konkret heißt dies sowohl für die damaligen Christen wie auch für uns, dass ein Anderssein, andere Gedanken zu haben, andere Ziele zu haben, einen anderen Weg zu gehen, kein Zeichen von Minderwertigkeit ist, wie viele das bestimmt geglaubt haben, damals in der Zeit, sondern dieses Anderssein ist ein Erkennungsmerkmal. Wir alle wissen, dass später, wie ich schon gesagt habe, am Vorabend der ersten großen Christenverfolgung die Geschichte dann blutig wurde. Die Christen wurden von den anderen als Gefahr für die politische Ordnung erkannt und schließlich sogar verfolgt und mit dem Tode bedroht. Indem die Gemeinde in Vers 5, und da müsste ich jetzt zurückblättern, da habe ich es dick gemacht, als geistliches Tempelhaus und als heilige Priesterschaft beschrieben wird, die legitimiert ist, in den Gegenwartsbereich Gottes herzutreten und deren Berufung es ist, geistliche Opfer zu bringen, die Gott wohlgefällig sind, verwirklicht sie einen uralten Auftrag, den Gott seinem Volk Israels bereits am Sinai gegeben hat, bevor, und das ist ganz wichtig an diesem Punkt, bevor überhaupt in Israel das Amt des Priesters oder im Alten Testament das Amt des Priesters eingeführt wurde. Als sie am Sinai stehen, bevor sie die Gebote Gottes empfangen, also 2. Mose 19 können wir das lesen, steht, und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. Tatsächlich hat Jesus Christus auch die vielen, vielen Priester der Religionsgeschichte am Ende überflüssig gemacht, weil er die traditionelle Aufgabe des Priesters zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln ein für alle Mal erledigte. Das wissen wir aus dem Hebräerbrief, das wissen wir aus den Briefen des Paulus. Er, Jesus Christus, der eine wahre hohe Priester, nach dem und neben dem es keinen anderen mehr geben kann, Zum Beispiel in 1. Titus 2, Vers 5 will ich nur kurz zitieren. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Und darum ist er auch ein Mittler des Neuen Testaments aus Hebräer 9, 15, auf das er durch den Tod so geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem Ersten Testament waren, die so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wer Christus hat, der braucht keinen Menschen mehr als Vermittler, sondern hat bereits den besten Mittler und steht durch Gottes Sohn unmittelbar im Bund mit dem Vater. Also ist es nur konsequent, dass wir eigentlich keinen priesterlichen Dienst mehr kennen. Denn wir haben zwar noch einen Altar und auch wir haben hier einen Altar, der von seinem Ursprung her der Opferung gedient hat und der Opferung dient, aber natürlich niemand mehr hat hier irgendjemanden ein Tier opfern sehen, sondern über unserem Altar, und bei uns hängt es ein bisschen auf der Seite, hängt ein Kreuz, das Zeichen, dass es hier ein ewig gültiges Opfer gab, durch Jesus Christus. Und dieses Opfer hat jeden weiteren priesterlichen Dienst überflüssig gemacht. Es gibt keine Versöhnung mehr zu erwirken, die er nicht längst erwirkt hätte. Es gibt keinen Preis mehr zu zahlen, den er nicht längst bezahlt hätte. Am Altar wird kein Blut mehr vergossen, seit Jesus für uns geblutet hat. Warum also, warum in aller Welt schreibt dieser Petrus oder wer auch immer der Autor dieses Briefes war, tatsächlich an die Christen in der damaligen Zeit, ihr seid die heilige Priesterschaft. Warum sagt Gott zu dem Volk, bevor es einen Priester im Tempel gab, der irgendwelche Opferungen darbringen sollte, am Sinai, ihr sollt mir ein heiliges Priestertum sein? Der Grund dafür ist wahrscheinlich der, dass sowohl im alttestamentlich-jüdischen wie auch im heidnischen Kontext das wichtigste Kennzeichen von Priestern das heilvolle Sein vor Gott oder natürlich im heidnischen Umfeld vor den Gottheiten war. Der Priester wurde zu allen Zeiten als idealer, integrer, gottgemäßer Mensch, meist in einem Tempel, dem idealen Ort der göttlichen Gegenwart verstanden. Und das sollten wir uns ganz genau zu Ohren nehmen. Das sollen wir uns ins Herz gehen lassen. Der Priester wurde als ein Mensch betrachtet, der dieses heilvolle Sein vor Gott lebt. Ideal, integer, gottgemäß, vor Gott im idealen Ort der göttlichen Gegenwart. Der ideale Ort der göttlichen Gegenwart, das ist dieser Tempel, von dem hier gesprochen wird, was ihr auch schon gelesen habt und was du gelesen hast. Hier wird der geistige Tempel aufgebaut, auf den Eckstein Jesus Christus. In diesem Ort, da sollen wir stehen, dort sucht Gott uns Christen. Und deshalb, ich freue mich für jeden Christen, der mir begegnet, auch im Alltag. Weil ich sehe, dass Gott ein Haus baut, dass Gott Menschen einfach ruft und mit diesen Menschen einen Plan hat. Und vor diesem Hintergrund wird die Gemeinde, die auf Jesus Christus als dem messianischen Tempelgrundstein gegründet ist, auferbaut zu einem Tempel und zu einer heiligen Priesterschaft, das heißt zu einer Gemeinschaft von Menschen, die integer, gottunmittelbar und gottgemäß leben und die zu Gott gehören, in denen andere sehen können, wie sich das heilvolle Sein vor Gott verwirklicht. Während die damalige Situation der Christen in Kleinasien in der Welt von Spott und Anfeindung geprägt war, werden sie durch diesen Text in einem Maße geadelt, der alle irdische Wertschätzung und Anerkennung bei weitem übertrifft und der die Ablehnung der feindlichen Mitwelt bei weitem kompensieren kann. So ist auch mit uns. Ich denke, den Stand uns Gott gesetzt hat, dass wir wirklich vor Gott stehen können, dass wir mit unserem Leben zu ihm kommen können, mit unseren Angelegenheiten vor Gott stehen und dass er uns hilft, wahr und ihm gemäß zu leben. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, wenn Gott uns in diesen Stand versetzt hat, dann sind wir was Besonderes. Aber leider hat uns die Geschichte gezeigt, dass aus einem falsch verstandenen Exklusivitätsgedanken, wir sind die Herausgerufenen, wir sind die Gottnahen, in dem Augenblick, als die Gemeinden nicht mehr verfolgt waren, sondern als die Staatskirche gegründet wurde, tatsächlich ein Strom von Gewalt ausgab, den man unglücklicherweise auch noch mit Mission bezeichnet hat. Und es gibt unzweideutig kein schwierigeres Erbe der Christenheit als diesen Exklusivitätsgedanken. unser Text begegnet diesem Exklusivitätsgedanken, dass wir denken, wir sind was Besonderes. Wir könnten jetzt irgendwas machen, aus uns heraus, mit einem ganz grundlegenden Gedanken. Ein ganz wichtiges Wort in dem ganzen Text, und wenn ich es jetzt nicht genau schnell genug zeigen kann oder vorlesen kann, schauen Sie es sich einfach nochmal an, indem Sie heute Nachmittag die Bibel nochmal hernehmen, nochmal genau lesen. Ein wichtiger Punkt ist die Erwählung. Das Thema der Erwählung spielt die größte Rolle in diesem Text. Hier steht etwas von der Erwählung von Jesus Christus als messianischem Tempelgrundstein. Und diese Erwählung von Jesus Christus als Grundstein ist die Grundlage der Erwählung der Gemeinde als geistlichem Tempelhaus und als heiliger königlicher Priesterschaft. Wenn die Bibel vom Erwählen spricht, dann stellt sie vor allem immer Gottes Macht heraus. Gott kann entscheiden, wen und was er erwählt. Wenn er zum Beispiel das Volk Israel zu seinem Eigentumsvolk macht, wie wir das schon gelesen haben in 2. Mose 19, Vers 6, so macht er das, weil ihm eben alle Völker gehören. Er kann das einfach. Und in Amos 3, Vers 2 lesen wir, euch allein habe ich erwählt aus allen Geschlechtern der Erde. Und mancher fragt sich jetzt vielleicht, wenn er hier sitzt und denkt, Gott, warum hast du mich erwählt? Warum hast du gedacht, mit mir sei das was? Und dann kann ich nur antworten, Erwählung ist immer der Ausdruck der freien Barmherzigkeit Gottes und niemals der Verdienst der Erwählten. Für die Erwählung von Israel gab es gar keinen Anlass. In 5. Mose 5 lesen wir zum Beispiel, ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Gott hat sich nicht das große Volk erwählt, sondern das Geringste. Gottes Erwählung ist unabhängig von irgendwelchen Voraussetzungen bei den Menschen. Die einzige Begründung, die es für die Erwählung Israels in der Bibel gibt, findet sich in 5. Mose 5, 7. Und da steht ein ganz kleiner Satz. Weil Gott euch liebte. Weil Gott euch liebte. Das ist der Grund für die Erwählung Israels. Gott hat euch geliebt. Und wenn Sie heute Morgen da sitzen und wissen, okay, ich bin ein Wähler, ich gehöre dazu, ich gehöre zu diesem Christus, dann wissen Sie eine Sache. Er hat Sie geliebt. Das ist der Grund. Der einzige Grund. Erwählung Gottes ist immer gegen den menschlichen Stolz und über alle Überheblichkeit gerichtet. In 1. Korinther 2, 28 lesen wir, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was als nichts gilt, damit er das, was gilt in der Welt, zunichte mache, damit sich keiner vor Gott rühme. Okay, also diese Erwählung bindet uns immer wieder an Christus, bindet uns an seine Liebe und an seine Gnade, die er uns gibt. Und auf der einen Seite ist es gut, einfach zu wissen, Jesus Christus liebt mich, er hat mich erwählt und er wird treu sein. Er wird mich ganz sicher zu dem Ziel bringen, das er für mich bestimmt hat. Aber es gibt uns auch immer wieder Anlass, einfach demütig zu sein. Und deshalb versteht der Petrusbrief den Vers 9 immer im Zusammenhang mit dem Exklusivitätsgedanken geistlich. Ihr seid die von Gott Erwählten, die den Hierarchien dieser Welt, ihren Ordnungen und Regeln, nur um Gottes Willen, nicht um ihrer selbst Willen, eine liebevolle Alternative bieten könnt. Eine gewisse Weltfremdheit steht euch zu. Eine zu große Anpassung an die Welt ist Verrat am Evangelium. Mein nächster Punkt, ich habe leider noch zwei, ich hoffe, dass es nicht so lang wird. Erwählung und Adel verpflichtet. Gleichzeitig nimmt die neue Stellung die Christen aber auch in Pflicht und fordert von ihnen eine entsprechende Lebensführung nach dem Wesen Gottes. Sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem euren Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, steht im ersten Kapitel des Petrusbriefs. Wenn wir nach dem Sinn der Berufung des Volkes Gottes zur Priesterschaft fragen, so sagt uns unsere Stelle in 1. Petrus 2, 9, dass das Volk Gottes den Auftrag hat, der Welt um uns herum die großen Taten dessen, der uns aus der Finsternis ins Licht gerufen hat, weiterzusagen. Es hat den Auftrag, inmitten der unheiligen Welt das Heilige zu bezeugen, und es hat den Auftrag, inmitten von Schwachheit und Tod die königliche Macht Gottes aufleuchten zu lassen. Wir sollen das Licht der Welt sein. Christus war für seine Jünger der gute Hirte, der seinen Schafen den Weg zum Leben wies. Und weil er nicht wollte, dass diese Aufgaben nach Ostern aufhören, sondern wollte, dass es mit Hilfe des Heiligen Geistes weitergehen sollte, darum sind die Aufgaben der Gemeinde und unsere Aufgaben nichts anderes als eine Fortsetzung des Amtes Christi. Zuallererst und eigentlich ist Christus der Mittler zwischen Gott und Mensch, der große Menschenfischer. Und niemand dürfte sich anmaßen, es ihm nachzutun, wenn er nicht selbst uns dazu aufgefordert hätte. Und genau das hat er getan. Er hat den Schafen seiner Herde aufgetragen, selbst Hirten zu werden und seine Lämmer zu weiden. Und er hat sie mit seinem Heiligen Geist begabt, damit sie dies auch können. Paulus schreibt es wunderschön in 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesum Christum und das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rächte ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So sind wir nun, sind Sie gemeint, also nicht nur ich, Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dies kann und soll natürlich auf vielfältige Weise in einem Amt, zum Beispiel beim Predigtdienst passieren, oder, und das ist eben der wichtige Punkt für uns alle, durch persönliches Zeugnis von jedem Gläubigen selbst praktiziert werden. Jeder Gläubige steht in einem unmittelbaren Verhältnis zu Gott, wie wir es gehört haben. Daher brauchen wir keinen Mittler. Daher aber kann und soll er auch anderen Menschen ein Wegweiser zu Gott sein. Dazu ist es aber notwendig, und das ist einfach völlig klar, notwendig, dass wir Gott, seine Taten kennen. Wie sollen wir sie sonst von ihnen erzählen? Wie sollen wir sonst von seiner Kraft weitersagen, wenn wir sie selbst nicht erfahren haben? Und deshalb, wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir tatsächlich in der Bibel lesen. Da zeigt Gott, wer er ist. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, die Brüder aber fertigten Paulus und Silas bei der Nacht ab nach Beröa. Die sind von Thessalonich nach Beröa gefahren. Und diese aber in Beröa waren edler als die in Thessalonich. Die nahmen das Wort ganz willig auf. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, das möchte ich heute mitgeben. Wenn Sie nur das mitnehmen, dann ist alles okay, glaube ich. Dann hat sich die ganze Predigt gelohnt. Diese forschten aber in der Schrift täglich, ob sich's also verhielte. Also wenn Sie jetzt heute Morgen was gehört haben, gucken Sie nach, ob ich irgendwas falsch erzählt habe. Gucken Sie einfach nach, lesen Sie in Ihrer Bibel, weil dort werden Sie erfahren, was Gott Ihnen zu sagen hat. Gut, nicht zuletzt ist aber der priesterliche Dienst auch immer ein Dazwischentreten. Das lernen wir vom Auftrag Israels. Das ganze Volk Israel ist ein priesterliches Volk. Israel ist ein Priester für die Völker. Seine Rolle besteht darin, für die anderen Völker Fürsprache zu leisten und für sie Opfer darzubringen und Mittler für ihre Heiligung zu sein, also für ganze Völker. Auch die Gemeinde ist nicht um ihrer selbst willen erwählt, sondern um ihres priesterlichen Dienstes in der Welt. Und dieses Dazwischentreten, dieser priesterliche Dienst an anderen, der geschieht in dreifacher Hinsicht. Zunächst zwischen Gott und Menschen. Von Gott her, den Menschen zugewandt, in seiner Vollmacht, mit seinem tröstenden und mahnenden Wort, Heil und Heiligung schenkenden Kraft des Heiligen Geistes. Zum anderen aber auch dadurch, dass Christen die guten Maßstäbe Gottes, die sie der Bibel entnehmen, in ihren Gesellschaften leben und sie an ihre Gesellschaften weitergeben. Wie viel Positives dies der westlichen Welt in den vergangenen Jahrhunderten gebracht hat, wird wirklich sehr schön in diesem wirklich lesenswerten Buch von Vishal Mangalwadi, das ich schon angeführt hatte, dargelegt. Dann gibt es das Dazwischentreten zwischen Menschen und Gott. Von Menschen her zu Gott hingewandt mit Dank oder Klage, Elend, Schuld. Und als Beispiele, ich habe gedacht, ich muss hier Beispiele sagen. Als Beispiele sind mir zwei Menschen aus der Bibel ganz besonders eingefallen. Da bekommt Abraham Besuch. Scheinbar merkt er, dass es irgendwas mit Gott zu tun hat. Die sagen ihm, dass er einen Sohn haben wird in einem Jahr. Und dann geht er mit den Leuten, den drei Männern, als sie weggehen, geht er noch ein Stück spazieren und die sagen ihm, ja, in der Nacht wird Sodom vernichtet. Sodom geht unter. Und Abraham ringt mit Gott um Sodom. Er kämpft richtig. 50 Gerechte, 40 Gerechte und so weiter. Abraham tritt wirklich dazwischen diese Menschen in Sodom, die er vielleicht gar nicht kennt. Natürlich hat er sich um seinen Neffen Lot gesorgt, aber er hat um alle anderen gekämpft. Es gibt Menschen, die sorgen sich um die Welt. Die sorgen sich darum, dass anderen nicht gut geht. Und der andere, der mir für mich ein ganz Riesenbeispiel in der Bibel ist, das ist Mose. Mose geht auf den Berg, empfängt von Gott die 10 Gebote, kommt mit diesen steinernen Tafeln herunter und Sie wissen wahrscheinlich die Geschichte. Mose kommt herunter und was sieht er unten? Das Volk hat es nicht erwarten können. Der war 40 Tage da oben. Die haben gedacht, er ist schon längst tot. Riesengewitterwolken auf dem Berg. Wir wissen gar nicht, was mit Mose ist. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Und sie gießen sich ein goldenes Kalb. Und Mose ist natürlich entsetzt. Aber noch schlimmer, Gott sagt, okay, ich werde dieses Volk austilgen. Ja, es ist nicht ausgetilgt worden. Warum? Weil Mose sagt, Herr, tilge dieses Volk, dieses dein Volk, nicht aus, sondern lösche lieber mich persönlich aus deinem Lebensbuch. Lösche lieber mich, setz mich auf, okay? Weil Gott hat gesagt, er will mit Mose dann ein neues Volk gründen. Aber Mose sagt, mach das nicht, lösche lieber mich aus dem Lebensbuch, aber lass diese leben. Und Gott geht darauf ein. Also für andere Menschen eintreten ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Dazwischentreten. Und nicht zuletzt ist dieses Dazwischentreten auch ein Dazwischentreten zwischen Menschen und den Mächten der Zerstörung, die wir auf dieser Welt beobachten, ein Kampf im Namen Jesu zwischen gegen Stürme, Krankheit, Hunger und auch, und das ist auch ein Anliegen von mir heute Morgen, gegen die von Gott uns geschenkte Würde des Menschen. Gut, und jetzt natürlich am Ende will ich noch ganz kurz ein paar Gedanken sagen zu einem Priestertum aller Gläubigen. Gibt es jetzt geistliche Ämter oder ist einfach Demokratie in der Gemeinde? Völlig klar, und ich hoffe, dass wir das heute Morgen gesehen haben, das Neue Testament kennt keinen priesterlichen Stand in der Gemeinde, zu dem nur einige wenige berufen wären. Alle sind zum königlichen Priestertum berufen. Und ich ermuntere auch die Katholiken, 1964 Lumen Gentium hat auch die katholische Kirche inzwischen diesen Gedanken anerkannt. Es gibt auch keinen qualitativen Unterschied der Glieder am Leib Christi, wohl aber verschiedene Aufgaben, das heißt verschiedene Ämter. Und Paulus schreibt uns, es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Ihr aber seid der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste die Apostel, aufs andere Propheten, aufs dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Denkt ihr jetzt, ihr könnt alles? Er fragt jetzt, sind sie alle Apostel oder sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Sind sie alle Wundertäter? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie mancherlei Sprachen? Können sie alle auslegen? Strebet aber nach den besten Gaben. Wir wissen gar nicht, was es sind. Und dann sagt Paulus aber was ganz Tolles. Die Gaben sind, glaube ich, unglaublich wichtig. Und ich freue mich für jeden, der von Gott Gaben gekriegt hat. Und daraus, damit lebt die Gemeinde. Und damit leben wir alle. Da profitieren wir alle davon. Aber Paulus schreibt dann weiter in diesem 31. Vers vom 12. Kapitel des Korintherbriefs: Ich will euch einen köstlicheren Weg zeigen. Und jetzt denken Sie dran, wir stehen im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Ende. 31. Vers, ich will Ihnen einen köstlichen Weg zeigen. Was ist der köstlichere Weg? Das ist komisch, dass das Kapitel genau an der Stelle endet, deshalb wird immer bis dahin gelesen. 1. Korinther 13 ist das Hohelied der Liebe. Das fängt an in 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich mit Menschen oder Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und dann können wir es weiterlesen. Der köstlichere Weg ist die Liebe. Beide, Paulus und Petrus, schreiben uns daher, die Hierarchien dieser Welt zählen für euch nicht mehr. Ihr habt eure eigene Ordnung. Die ist unabhängig von Gaben und Ämtern. Liebet einander, wie Christus euch geliebt hat. Und das heißt Verantwortung füreinander und heißt die Auflösung weltlicher Ordnungen, die uns als Menschen auseinanderreißen, durch Macht, Reichtum, Armut, Sklaverei. Unter den Erwählten spielt es keine Rolle mehr. Die Erwählten definieren sich nur durch ihre Nähe zu Christus. Priestertum aller Gläubigen bedeutet also nicht, dass jeder in der Gemeinde alles tun soll. Niemand ist jetzt berufen, unbedingt alles auszulegen und so weiter, sondern es ist einfach so, dass das Festhalten am Priestertum aller Gläubigen, wie es uns auch Luther nahegebracht hat, vor zwei Gefahren bewahrt. Erstens, von Überschätzung des geistigen Amts, als ob dadurch ein unmittelbareres Verhältnis, als wir es haben könnten, zu Gott gegeben wäre. Also es gibt niemanden, der unmittelbarer mit Gott verbunden sein kann. Und vor einer Unterschätzung der Laien, als ob sie nicht zur geistlichen Beurteilung fähig und berechtigt wären. In dem biblischen Wörterbuch des Brockhaus Verlags schreibt Pfarrer Reinhold Rückle: Geistliche Ämter in der Gemeinde und Priestertum aller Gläubigen sind notwendige Ergänzungen zueinander. Verzicht auf das Erstere, das Amt, führt in Schwärmerei, dann kann jeder auslegen, was er will. Verzicht auf das Letztere zu einem ungeistlichen kirchlichen Apparat zur Entmündigung der Gemeindemitglieder. Wichtig ist zu sehen, dass sich die Gemeinde immer von ihrem Herrn her definiert, nie von ihren Gliedern. Und deshalb gehört nur ihm die Ehre. Und wer wirklich diese unmittelbare Beziehung zu Gott in seinem Leben lebt, der wird von ihm ganz sicher durch seinen Geist gesegnet, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Amen.